In dieser Folge Race Talk hatte ich Mike Rockenfeller, den DTM-Champion und mehrfachen Langstreckensieger, zu Gast. Also eine bekannte Motorsportgröße im deutschen Bereich. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch, gerade mit der Vergangenheit der DTM, mit der zukünftigen DTM bei Abt. Auch da haben wir ganz kurz drüber sprechen können. Zusätzlich haben wir über seine Projekte in der Freizeit gesprochen, seine neue Firma, seine neue Passion sozusagen im Simracing. Es waren sehr, sehr spannende, knappe 60 Minuten. Ich wünsche viel, viel Spaß bei diesem Podcast und denke, man lernt nochmal das ein oder andere über Mike Rockenfeller. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport.
Diese Race Talk Folge wird dir präsentiert von www.simracingportal.de. Als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Über das Simracing-Portal hast du über 400 registrierte und aktiv fahrende Simracer, Raffle-Systeme, Fahrerberichte und mehr. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de.
Willkommen zu der nächsten Race Talk Folge. Ich habe wieder einen Motorsportler bei mir und sein Name ist, glaube ich, auch ein bisschen Programm, zumindest sein Spitzname Rocky. Mike Rockenfeller, herzlich willkommen.
Danke, freut mich, Manuel.
Rocky, hat das ein bisschen was mit dem Film zu tun oder wie kam man da drauf? Natürlich also, auch ein bisschen dein Nachname, logischerweise.
Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der Nachname. Also es ist sicher nicht die Boxqualität. ganz klar, und ja, das war schon immer so, dass mein Vater oder auch mein Onkel irgendwie diesen Spitznamen hatten, einfach bei uns im Dorf oder in der Gegend. Und ja, dann war das wahrscheinlich irgendwann auch bei der ersten Boxentafel, die ich dann bekommen habe, war klar den Leuten, Rockenfeller ist in groß, vielleicht ein bisschen lang, dann machen wir einfach Rocky draus, ist das okay? Da habe ich gesagt, ja, ist okay, also habe mir da nie groß Gedanken gemacht und von daher war der Spitzname dann schon gegeben.
Ja, aber ist doch schön, wenn man da auch gleich an so eine große Figur denkt, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Ist natürlich klar, ein Film, den man ja in der Kindheit schon in der Jugend gesehen hat oder Filme. Und ich muss sagen, ja, irgendwie auch eine Motivation ja immer rausziehen kann. Also ich denke, das haben viele dieses Gefühl und das liegt bei mir nicht am Spitznamen, sondern wirklich, ne, wenn es coole Musik hat und Sport und Sieg und Niederlage, das ist ja das, was man sozusagen in diesen Filmen mitnimmt und was ja bei uns im Prinzip im Motorsport auch oft so ist, eben, dass man gewinnt oder verliert, dass man sich vorbereitet, dass man starke Gegner hat.
Ja, ist jetzt ein anderer Einstieg als sonst. Normalerweise lasse ich den Gast sich immer ein bisschen vorstellen oder stelle ihn ein bisschen länger vor. Aber irgendwie spontan kam das mir gerade so in den Kopf zu deinen Erfolgen. Wenn man sich so deinen Steckbrief bei Audi anschaut, Nürburgring 24-Stunden-Rennen 2006, erster Daytona 2010 gewonnen, Le Mans 2010 gewonnen, DTM-Champion und einmal der dritte Platz. Also schon in den großen, namenhaften Rennserien oder Events sehr, sehr erfolgreich. Was mich aber jetzt mal wirklich interessieren würde, waren gerade bei der Kindheit, war Motorsport immer so das Thema oder gab es, wie zum Beispiel bei Tiger Woods, auch die Chance, er hatte ja die Variante, ich werde Baseball-Profi, meine ich, dann hat er noch eine, ich weiß nicht, was er noch gut gespielt hat, und Golf. Und irgendwann musste er sich entscheiden. War bei dir immer Motorsport also, oder gab es Fußball oder einen anderen Berufswunsch irgendwann?
Den Luxus hatte ich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil einfach das Talent nie da war für irgendwas anderes. Ich habe natürlich in der Jugend Fußball gespielt, im Verein, aber das war mehr schlecht als recht. Aber ich hatte immer Spaß, muss ich sagen, in der Mannschaft einen Sport zu machen, finde ich auch ein absoluter Traum. Also ich könnte würde meinen Kindern sowas wünschen irgendwo. Ich glaube, das ist ein tolles Gefühl, auch als Mannschaft Dinge eben zu erleben. Das ist bei uns ja so ein bisschen in der Langstrecke so. Ansonsten bist du ja auch Einzelkämpfer, eher wie so ein Golfspieler oder Tennisspieler, sagen wir mal, als Beispiel. Also da war nicht viel. Ich glaube, bei mir war Motorsport ja, auch nicht in der Familie vertreten. Das hat sich wirklich so ergeben. Stück für Stück habe ich meinen Eltern natürlich zu verdanken, ganz klar, die mit mir eben ja von Kartbahn zu Kartbahn dann irgendwann getingelt sind und von Rennen zu Rennen und das über viele Jahre. Und ja, wir haben da natürlich viel Energie, am Ende auch für unsere Verhältnisse Geld und Schweiß reingesteckt und Sorgen, die man ja auch hat irgendwo, gerade für meine Mutter, ganz klar. Von daher, es war eine schöne Zeit, aber irgendwie auch eine ja anstrengende und prägende Zeit, weil du natürlich früh lernst, was es bedeutet eben, wenn man so einen Aufwand betreibt und ob es weitergeht oder nicht. Das ist das, was dich eigentlich im Motorsport sehr lange begleitet. Ja, du bist ja nie sehr lange unter Vertrag. Also von daher, das war sehr prägend. Und aber muss ich auch sagen, im Nachhinein vielleicht der purste Motorsport und irgendwie auch ein Stück weit der schönste, weil danach wird es natürlich größer, komplizierter, anders einfach. Aber ja, ich muss sagen, ich bin da schon sehr vom Glück gesegnet, dass ja, dass ich die Chance hatte und dass da hier und da Türen aufgegangen sind, dass es überhaupt zu einer Motorsportkarriere dann gekommen ist später.
Hattest du einen Plan B, als du gesagt hast, okay, ich will jetzt doch Richtung Motorsport gehen,
also
dann
ich,
irgendwie zu sagen, ja, ich mache dann doch einen anderen Beruf.
Ich habe das nie geplant, weißt du, ich habe, also weißt du, sowas kannst du ja nicht planen. Also im Prinzip, das war, ja, wir sind Go-Kart gefahren als Hobby und das war für mich ein Hobby und irgendwann wollte, natürlich war der Wunsch da, vielleicht diesen Weg zu schaffen, aber der kam sehr spät im Kart. Also ich wollte, mein Traum war es, Kart-Werksfahrer irgendwo zu sein. Da habe ich gar nicht an große andere Sachen immer gedacht. Ja, das war das Naheliegendste irgendwo. Oder, keine Ahnung, ich hatte damals dann von Dunlop einen Werksvertrag und habe da Reifen ein Jahr quasi umsonst bekommen und konnte da mitentwickeln. Das war für mich sozusagen die Ziele, auf die ich hingearbeitet habe. Plan B war ganz klar, ich habe ja später dann auch die Kfz-Lehre nach der Schule eben gemacht. Wir haben selber eine kleine Autowerkstatt gehabt. Und sicher wäre das am Ende für mich der Weg gewesen, den ich eingeschlagen hätte, das zu übernehmen, den Meister noch zu machen und da mich zu entwickeln und ich sag mal, das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders dann nochmal zu führen als in der nächsten Generation, als mein Vater. Das wäre sicher das gewesen, weil ich bin eben mit Leib und Seele auch gerne Mechaniker. Weil nicht jetzt mit Motorsport hat es gar nichts zu tun, sondern von der Pike auf dem Bauernhof, dann in der Werkstatt bei meinen Eltern, konnte ich natürlich immer irgendwie sozusagen im Öl ja, mich wälzen, will ich nicht sagen, aber zumindest mit meinen Händen schrauben und machen und tun und hatte da sehr viel Freiheit. Das hat mir immer Spaß gemacht, macht mir heute noch Spaß, ich mache es zu wenig, versuche das aber wieder irgendwo mir auch in Zukunft als Ziel zu setzen, zu Hause etwas mehr einfach mechanische Dinge zu machen. Ja, man sitzt ja heute sehr viel vorm Computer, aber es ist für mich immer ein schönerer Ausgleich, ja, körperlich irgendwas zu machen und zu denken. Von daher, ja, das wäre sicher mein zweiter Weg gewesen.
Glaubst du, das ist auch ein Vorteil als Rennfahrer, wenn man da sich mit den Fahrzeugen doch auch weiter auskennt als nur das reine Fahren? Weil man hört ja immer wieder, dass es den einen Fahrer gibt, der kann zwar mega schnell fahren, aber wenn es dann an die Technik geht, wie funktioniert das Fahrzeug, dann hört es halt irgendwann auf. Und wenn du da wirklich auch tief in dem Thema drin bist, hat das Vorteile?
Ich denke, früher, vielleicht vor meiner Karriere, meiner aktiven im Rennsport, hatte das sicher große Vorteile. Ich habe meine Go-Kart selber vorbereitet, habe da alles fast gemacht, ab einem gewissen Alter wirklich die Kupplungen eingestellt und egal was, ob es im Bambini schon die Kolbenringe wechseln waren oder wie auch immer. Das habe ich immer machen müssen und auch gerne gemacht, weil mein Vater die Zeit nicht hatte, speziell zwischen den Rennen. Da war montags Kartanhänger ausräumen, alles vorbereiten wieder und wieder einräumen und sozusagen zum nächsten Rennen. Später im Motorsport, glaube ich, ist es interessant, weil du selber genau verstehst, was da mechanisch passiert, aber in der heutigen Welt brauchst du es überhaupt nicht mehr, weil es ist alles so automatisiert. Fangen wir beim Schalten an. Du hast im Prinzip gar keine Chance mehr, da einen Fehler zu machen. Als ich bei Porsche angefangen habe, 2002, ja, da hatten wir eine Haarschaltung, du musstest Zwischengas geben, du hattest ja kaum Hilfen, gut, wir hatten damals schon ein ABS im Cup-Auto, aber das war nachher dann ja in den GT-Autos auch nicht mehr. Also ich will damit sagen, da war noch ein bisschen mehr Feingefühl beim Schalten, Zwischengas, ein Verständnis, warum, wie, wo, was passiert da, ein Rennen vielleicht über 24 Stunden, wo du das Auto einfach auch über die Ziellinie bringen musst. Ich denke, ganz früher hätte ich da einen Vorteil gehabt, aber in meiner Zeit waren da ganz wenige Situationen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich hatte einen Riesenvorteil. Ich glaube, in Daytona bin ich beim Qualifying stehen geblieben, weil der Gaszug unten, das war wirklich ein Gaszug noch in einem Daytona-Prototyp damals, in einem Grand Am-Auto. Unten hat sich ausgehangen und ich bin dann ausgestiegen, habe das wieder fahrbar gemacht, bin zurück an die Box, wir konnten es fixieren und konnten dann noch fahren. Also klar, das sind Kleinigkeiten, aber das war nie jetzt kriegsentscheidend.
Okay, also du sagst, ja, damals, aber heute nicht.
Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, ja. Ich denke, es ist kein Nachteil, aber ob es sich wirklich nach vorne bringt, glaube ich nicht. Es gibt wenig Situationen. Vielleicht mit den Ingenieuren in der Autoentwicklung. Ich denke, das ist noch ein interessantes Feld, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja, neue Rennautos von der Pike auf sozusagen zu entwickeln und das zusammen mit einer tollen Ingenieursmannschaft. Das macht viel Spaß. Und da redest du dann natürlich hier und da, wenn das gewollt ist, mit dem einen oder anderen auf einer anderen Ebene, als wenn du jetzt nicht weißt, was da wirklich passiert und konzentrierst dich nur auf dein Lenkrad und deine Pedale.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie so eine Rennfahrzeugentwicklung abläuft? Ich meine, ich habe zwar einige Zuhörer oder wir haben hier einige Zuhörer, die sich zwar sehr, sehr auskennen, aber für viele ist das dann doch auch wieder hinter die Kulissen schauen und vielleicht auch ein interessanter Punkt.
Natürlich. Also das ist ein Stück weit auch verschieden, sicher von Serie zu Serie, ja. Aber wenn du jetzt, sag mal, das Extremste war ganz klar die LMP-Entwicklung, wo du ja eigentlich gar keine Teile groß vorgeschrieben hast. Ja, das ist ja alles selbst jetzt in meiner Audi-Zeit oder bei anderen Herstellern, sozusagen, ich will nicht sagen am Zeichenbrett, das wird ja heute nicht mehr genutzt, aber um das zu verstehen, ja, entsteht das Auto erstmal sozusagen virtuell in den Simulationen und dann irgendwann gibt es eine Art Mockup, da sitzt du dann in einer, ja, ob es aus Holz ist oder was auch immer, eine Kiste, wo es dann um die fahrerischen Dinge geht erstmal, wo du sagst, okay, wo ist denn eigentlich der Sitz, wie kommt der in der Position, passt das dann so, wo kommt die Pedalbox hin und wo sind die Schalter ungefähr, Spiegel, passt das eigentlich alles, was wir da uns ausdenken, sitzt du da auch noch gut drin? Das sind so die ersten Schritte und dann, sage ich mal, wird das Auto ja, da bist du dann gar nicht so sehr entwickelt, das sind involviert, das sind die Bereiche, die am Anfang entscheidend sind, dass man sagt, oh, das Lenkrad muss aber höher oder tiefer oder mehr rechts, links, so in der Art, dann wird das Auto, irgendwann wird ja der erste Prototyp fertiggestellt. Und dann geht's ans Fahren. Und das ist dann natürlich der interessanteste Punkt, ja. Wenn du wirklich das erste Rollout machst, der Motor läuft. Ich meine, das ist heute über Prüfstände und alles vorbereitet und abgeprüft. Aber trotzdem, die Feinabstimmung ist ja dann oft auf der Rennstrecke. Und das passiert quasi ja bei jeder Neugeburt eines Autos. Und das war in Le Mans immer extrem. Hatten wir aber auch in der DTM phasenweise, ja, wo wir viel von Jahr zu Jahr neue Autos hatten. Es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Da waren aber oft die Komponenten, ich sage jetzt mal Motor, Getriebe gegeben. Und das war im LMP natürlich toll, weil wir da extrem viele Freiheiten hatten.
Ein bisschen ein weinendes Auge, dass nicht mehr so viele Freiheiten da sind?
In der DTM nicht. Im LMP-Bereich gibt es sozusagen ja jetzt in Zukunft mit der LMDH eine Klasse, wo nicht so viele Freiheiten sind, wo es mehr auf Einheitsteile auch geht. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit definitiv der richtige Weg. Mit den Hypercars hat man natürlich ein Reglement, wo es noch sehr viele Freiheiten gibt. Man hat ja jetzt gesehen, der neue Toyota wurde vorgestellt, wird dieses Jahr fahren. Das Auto ist ja im Prinzip immer noch sehr ähnlich vom Look wie ein LMP1-Auto. Grundsätzlich also sehr viele Freiheiten, was die Entwicklung angeht. Ich glaube, dass das eine tolle Zeit war und dass ich froh sein kann, dabei gewesen zu sein. Auf der anderen Seite, wenn du fährst, also wenn es jetzt ums Racing geht, dann spielt das alles keine Rolle. Aber die Entwicklung war natürlich schon immens, die wir da betrieben haben und was man da alles für Möglichkeiten hatte und auch gelernt hat, gerade als dann die Elektronik kam, die Hybride, das war schon faszinierend. Ja, da ist natürlich mehr Softwarearbeit, als nachher noch im mechanischen Setup groß was gemacht wird.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Du fährst raus, fährst eine Runde und sagst, passt, passt nicht.
Genau.
Oder welchen Input gibt dann ein Rennfahrer?
Ja, also wenn man jetzt die grundlegenden Dinge mal weglässt, dass die funktionieren, also ich sag mal, dass das Auto vernünftig schaltet, Zwischengas gibt, dass all die Abstimmungen passen, dann hast du natürlich die Parameter jetzt damals zum Beispiel die Traktionskontrolle, wo du einen großen Einfluss hattest. Das ist jetzt mal so. Das eine, dann über das Setup des Autos, wie fährt sich das Auto um die Kurven, ja, was ist unser Hauptproblem, gibt es gravierende Dinge, haben wir ein Bouncen, dass das Auto aufsetzt, oder ist einfach nur ein Balanceproblem vorhanden, hat man ein gravierendes Problem, reißt irgendwo die Aerodynamik ab, was vielleicht in der Simulation oder im Windkanal nicht ganz so aufgefallen ist, und dann gibt man Feedback, redet mit den Ingenieuren, die zeigen einem auf, was haben wir für Möglichkeiten zu reagieren. Dann wird was gemacht, man fährt wieder raus und probiert, ob es besser ist. Das sind, sagen wir mal so, das tägliche Brot. Und dann wird es nachher immer mehr Feintuning. Am Anfang sind es die groben Dinge, die stimmen müssen bei der Neuentwicklung. Und dann gehst du nachher in den Bereich der Performance. Am Anfang geht es ja darum, dass das Auto überhaupt mal vernünftig fährt. Und dann sagst du, okay, jetzt, wo kriegen wir noch Performance her? Und da ist das Feedback des Fahrers neben der Datenanalyse und der Simulation am Ende immer noch immens wichtig. Weil wie oft hatten wir den Fall, dass ein Ingenieur gesagt hat, oh, das sieht auf den Daten gut aus, alles stimmt, aber die Fahrer haben gesagt, nein, das kann nicht sein, wir können so nicht fahren. Und siehe da, es war auch so hier und da. Ne? Also dein Gefühl, deine Erfahrung, ich denke gerade bei Autoentwicklung, bei Neuentwicklung ist das schon extrem wichtig.
Hat ein bisschen was von dem Vergleich, den man auch manchmal hört, der Architekt und der Maurer. Der Architekt sagt, funktioniert, und der Maurer sagt, geht gar nicht.
Ja, ein Stück weit auf jeden Fall, ja. Das ist aber auch ein ganz normaler Prozess. Ich meine, wenn du jetzt als Ingenieur da sitzt und hast deine Daten und musst darauf vertrauen, dann ist es ja normal und dann kann es da schon mal Differenzen geben, aber umso weniger stark die ausgeprägt sind, umso besser ist es, und das fügt sich auch immer mehr dann zusammen. Also das ist ganz normal, dass da Differenzen hier und da gibt.
Jetzt hattest du ja ein Thema angesprochen, ein kleiner Sprung, DTM. Da hast du ja jetzt ja eine richtig lange Ära mitgemacht. Wie war für dich die Entwicklung der DTM seit deinem Einstieg? Wie war die Weiterentwicklung der Fahrzeuge? Ja, erzähl gerne da auch mal ein bisschen drüber.
Also, boah, ist schon so lange her, muss ich wirklich genau überlegen, aber die DTM hat sich, ich würde sagen, die letzten 14 Jahre, in der ich gefahren bin, natürlich nicht gravierend immer geändert, sondern es waren immer kleine Veränderungen im Reglement, Reifen, DRS, solche Dinge, dass man sagt, man hat zwei Rennen, Quali-Format, also da hat sich immer was getan. Die Autos haben sich natürlich auch weiterentwickelt, ganz klar. Der größte Sprung in meiner DTM-Zeit kam eigentlich, als BMW dazu kam, 2012, als wir dann drei Hersteller waren. Da war natürlich das neue Auto, das neue Monocoque, das Einheitsmonocoque, das gab es ja vorher auch nicht. Also es hat sich da schon in die Richtung Einheitsteile verändert, wurde immer weiter getrieben. Dann war nochmal ein großer Schritt der Vierzylinder-Turbo vor 2 Jahren, der natürlich auch spannend war, weil wir einfach Neuland betreten haben mit dem Motor in der DTM. Und man kann sagen, der Motor, als der dann stand und ging, was Haltbarkeit und Performance angeht, gab es auch noch viele Baustellen drumherum, weil der Vierzylinder extrem nicht vibrationsarm war, um es vorsichtig zu sagen. Dadurch sind viele Teile am Auto um den Motor rum sozusagen in Mitleidenschaft gezogen worden, und das hat ein bisschen gedauert, bis wir da die Standfestigkeit dann wirklich hatten.
Und fahrerisch, also hat sich da auch viel geändert? Also klar, DRS kommt dazu etc. Musstest du dich da auch oft sehr, sehr umgewöhnen, oder war das eher, ja, du setzt dich rein, es ist eh dein Büro in dem Moment und da kommt dann halt ein Knopf mehr dazu oder ein Knopf geht weg, ändert seine Funktion. Wie kann man sich das vorstellen?
Also auch da, glaube ich, so die Schritte, die ich jetzt genannt habe, die großen Steps, das war auch immer fahrerisch die größten Schritte, die man sich, sagen wir mal, neu einstellen musste. Es war ganz klar, als wir 2012 die neuen Autos hatten, hatten wir ja das erste Mal auch Pedal Shift. Vorher hatten wir sequenziell, auch da mit Zwischengas und so. Das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ich fand das toll, weil du einfach ganz anders arbeiten musst in dem Auto. Wenn du mit einer Hand zum Teil lenkst und wirklich ja, diesen mechanischen Hebel bedienst, da warst du auch ganz anders ausgelaugt nach dem Fahren. Das ist was, was im Motorsport natürlich immer mehr alles zur Perfektion getrieben wird. Ich bin der Meinung, das macht es nicht immer besser, was den Sport angeht, weil du natürlich irgendwo auch, wie soll man sagen, die Möglichkeit für Fehler noch bieten musst. Ja, wenn alles perfekt wird, dann ist klar, es wird alles immer enger, aber du kannst auch kaum noch Unterschiede machen. Also ich glaube, das war ein großer Schritt damals von sequenziell auf Pedal Shift. Dann ganz klar diese andere Generation von Auto und DRS und sicher auch die Reifen. Reifen ist natürlich die Verbindung von Auto zur Straße. Und das ist ganz klar, wenn du da Änderungen machst, dann hat das einen großen Einfluss aufs Fahrverhalten, auf das Racing. Ist es ein Reifen, der sehr, sehr stark abbaut oder sehr konstant ist, einen großen Peak hat oder nicht? Also von daher, das sind immer die Faktoren gewesen, die sich in der DTM verändert haben bisher. Und jetzt natürlich, wenn man über die Zukunft redet, ist die DTM mit einem GT3-Fahrzeug natürlich wieder auf einem ganz anderen Terrain unterwegs. Ich glaube, die DNA der DTM ist gegeben. Die Rennformate, soweit ich weiß, werden auch so bleiben. Also ich glaube, spannende Rennen kann man erwarten. Und die Autos haben sich immer in der DTM schon mal geändert, wenn man an die Anfänge denkt. Die waren sehr seriennah und haben sich dann immer mehr zu fast einem Prototyp entwickelt. Und ich glaube, jetzt mit den GT3-Autos geht man ein Stück weit sogar wieder zurück. Sicher aus der Not kann man sagen, ist es geboren, aber oft ist ja, kann man aus der Not eine Tugend machen und vielleicht ist das genau das, was die DTM auch gebraucht hat.
Ja, und so wie man das mitbekommt, also zumindest wie ich das mitbekomme, scheint das ganze Format auch richtig gut angenommen zu werden. Da gibt es ja noch einen anderen Mitbewerber im GT3-Bereich, von dem man, zumindest ich im Moment, relativ wenig höre im Vergleich zur DTM, wo ja wirklich, ja, vielleicht auch da ist einfach neues Gefühl, täglich neue News rauskommen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Variante der DTM, kann ich hier nur sagen.
Ja, geht mir genauso. da ich ja jetzt auch offiziell wieder dabei bin, ist es natürlich ja für mich auch spannend, ganz klar. Ich bin ja auf den Autos sozusagen schon gefahren in der Vergangenheit, auf GT3-Fahrzeugen bei Audi. Aber muss ganz klar sagen, das wird für mich eine große Umstellung und ich hoffe sozusagen mich schnell adaptieren zu können. Und natürlich ist das Ziel auch in der neuen Ära wieder vorne dabei zu sein. Ich bin ja da wirklich sicher der Dienstälteste im Feld. Von daher, ich freue mich extrem und glaube auch, dass die DTM eine tolle Zukunft vor sich hat.
Ja, exklusiv, ja, gefühlt exklusiv gerade die Infos, aber die sind natürlich schon draußen. Trotzdem schön, als einer der Ersten mit dir darüber reden zu dürfen. Gehen wir aber nochmal kurz auf das Thema neue Fahrzeuge, nochmal das Umsteigen. Was denkst du, ist der große Unterschied jetzt, klar, Fahrzeuge sowieso, aber was wird für dich so ein ganz großes Thema werden, wieder der Step zu den GT3s im Vergleich zu den ehemaligen DTM-Fahrzeugen?
Ja, das ist viel, ne? Das ist sicher, die Autos haben weniger Leistung, sind schwerer, weniger Abtrieb und ich glaube, ein großer oder der größte Unterschied eigentlich ist das Thema ABS. Das ist natürlich was ich wirklich seit Jahren nicht mehr gewohnt bin. So. Und wir haben ja schon in vielen anderen GT3-Serien gesehen, wie schwer das ist für jemanden wie mich, da reinzukommen und direkt vorne mitzufahren. Das braucht Zeit. Umso mehr werde ich jeden Test genießen, hoffentlich, und das aufsaugen. Und ja, ich glaube, mit dem Michelin-Reifen als neuem Partner, dem Wechsel von Hankook zu Michelin, das wird sicher auch eine große Veränderung on top. Ich freue mich extrem, weil ich glaube, dass sozusagen das dann für alle Neuland wieder auch ist, ja, diese Kombination. Und ja, das wird hoffentlich ein bisschen mehr noch meine Chancen erhöhen. Ganz klar, das ist das Ziel. Ich will ja nicht nur mitfahren, sondern will um den Titel kämpfen. Ob mir das gelingt, bleibt abzuwarten.
Ja, wenn es wieder so ist, ein Jahr gefahren, 2012 hast du gesagt, war die Umstellung der neuen Fahrzeuge, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann 2013 Meister, wieso nicht nochmal?
Ja, das ist klar, nein, natürlich, ich meine, nochmal, am Ende ist ein Rennauto, am Ende hat es ein Lenkrad und Pedale und es geht immer ums Gleiche, ja, aber klar, bei der Leistungsdichte, gerade im GT3-Bereich, da zählt wirklich auch dort, ich erwarte, dass es um Tausendstel geht und Hundertstel. Und ja, da ist dann die Frage. Auf der anderen Seite wird es auch entscheidend sein, wie man in den Rennen ist, wie gut man mit den Reifen umgeht. Da bin ich normalerweise gut gewesen in der Vergangenheit und kann darauf hoffen, dass mir das dann hier und da hoffentlich einen Vorteil auch gibt.
Glaubst du, man muss auch rennfahrerisch ein bisschen strategisch umdenken? Also wie du die Rennen angehst im Vergleich mit zu dem ehemaligen DTM-Fahrzeug?
Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der, ja, an der finalen Entscheidung übers Reglement. Also ich weiß da noch gar nicht genug. Wir haben, wie gesagt, jetzt einige Meetings und werden da die Köpfe zusammenstecken. Ich glaube, es liegt daran, wie viel Reifen hat man zur Verfügung, wie muss man damit haushalten, wie stark bauen die ab von Strecke zu Strecke. Das hat sicher immer einen großen Einfluss auf die Rennen. Qualifying ist klar, da geht es darum, die schnellste Runde zu fahren und vorne zu stehen. Ich wünsche mir, dass wir in der DTM in der Lage sind, auch vom Mittelfeld aus ein Rennen zu gewinnen, weil das bedeutet, dass man geiles Racing hat und dass man irgendwo auch Unvorhersehbarkeiten hat in der Serie. Und ich glaube, das ist das, was Zuschauer auch gerne haben, dass es eben nicht eintönig und langweilig ist.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil dann hast du genau das Thema, was ja andere Rennserien gerade so ein bisschen zu bekämpfen versuchen, einfach, dass immer die gleichen vorne mitfahren oder dass ein Rennen eigentlich schon von vornherein gescriptet ist, gefühlt. Und wenn das wirklich der Fall ist, am Ende ist Motorsport eine Show. Ja, also mittlerweile muss man sagen, ist da ja auch ganz viel TV-Gelder etc. im Spiel und da geht's halt um die Show. Ansonsten funktioniert's ja nicht.
Ja, aber ich muss auch sagen, also das sehe ich überhaupt nicht als negativ. Das hat man vielleicht früher nicht so hervorgehoben, aber die Leute wollten schon immer unterhalten werden. Und ich glaube, Motorsport ist groß geworden, weil die Fahrer Helden waren und sind, aber definitiv waren in der Vergangenheit und irgendwo natürlich die Gefahr auch da war, ja. Und dieses Kribbeln und diese, wie soll ich sagen, das hat mich ja als Kind auch fasziniert, ja, den Menschen zuzugucken, den Fahrern, wie sie die Autos am Limit bewegen. Das war für mich unvorstellbar, sowas fahren zu können selber. Und ich glaube, das heißt auch irgendwo Show. Also was ich damit meine ist, du musst ja unterhalten werden. Ich möchte mich auch nicht sonntags aufs Sofa setzen und 2 Stunden meiner Zeit opfern, wenn ich nur ein langweiliges Rennen zu sehen bekomme. Ich möchte ja auch entertained werden als Zuschauer. Und deswegen ist das ganz klar, muss das immer Prio Nummer 1 sein, dass man eine tolle Show, und damit meine ich nicht etwas Gefaktes, sondern einfach ja geiles Racing, Gänsehaut und jemanden und auch Menschen zeigen, weil für Menschen schaut man das Ganze. Ja, es ist zwar schön, schöne Autos zu sehen, aber am Ende identifiziert man sich ja immer mit dem Fahrer oder mit dem Teamchef im Bereich Motorsport. Oder eben in anderen Sportarten mit dem Trainer oder mit dem Spieler, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man das versteht und ich hoffe und bin mir sicher, dass die DTM auf dem Weg ist eben.
Ja, also auch von mir, das hat überhaupt nicht jetzt negativ klingen sollen, sondern es ist klar, dass wenn du eine gute Show, also du musst eine Show bieten und die Show ergibt sich eben durch das Rennen fahren und nur deshalb schauen die Leute zu und das ist nichts Negatives. Also das ist ja auch im Fußball oder in anderen Sportarten so. Die Sportarten, die die Leute ranziehen, wie du sagst, die haben halt ihre Helden, die haben ihre Stars und die unterhalten halt auch. Meine Güte, ich muss gleich mal einen Schluck trinken.
Alles gut.
Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Thema, was auch viele verstehen, lernen müssen in der heutigen Zeit, sagen wir es mal so. Es gibt ja diese Hardcore-Romantiker, die vieles mit der rosaroten Brille, glaube ich, auch sehen und auch nicht verstehen, was da alles dahinter steckt. Klar ist das alles eine Sportart und eure Leistung als Fahrer soll hier auch gar nicht hinten anstehen. Ich glaube, das steht erstmal komplett außer Frage. Aber am Ende lohnt sich halt auch nur eine Serie, wenn da irgendwie zumindest mal halbwegs schwarze Zahlen geschrieben werden. Ansonsten brauchst du eine Serie nicht anfangen. Und auch Sponsoren kriegst du nur, wenn du TV-Gelder hast. Und die TV-Gelder kriegst du dann nur, wenn du entsprechend auch ein Produkt hast, was interessant für die Zuschauer ist. Also es ist ja ein Kreislauf, der da entsteht.
Absolut, absolut. Also das ist ja genau der Punkt. Vor leeren Rängen zu fahren, auch wenn wir das jetzt leider letztes Jahr mussten aus anderen Gründen, aber das macht ja einfach auf Dauer gar keinen Sinn. Also wir fahren ja, natürlich ich fahre, weil ich Spaß daran habe, aber am Ende wird das Ganze ja eben aus mit einem wirtschaftlichen Background auch gemacht und da muss halt alles zusammenstimmen.
Eben, da hängen ja auch ganz schön viele Personen mit drin.
Ja, auch ganz viele Arbeitsplätze hängen da natürlich dran. Ne? Das unterschätzt man oft. Man sieht ja vorne erstmal nur die Teams und die Fahrer, aber da gibt es ja hinten dran auch noch eine ganze Menge von Firmen, die da involviert sind und die da ihr Geld mit verdienen und somit ja einfach auch Jobs sichern. Und
so ist es. Kommen wir zu einem, nochmal zu deinem Einsatz in der zukünftigen DTM. Wie kam es jetzt dazu? Wie lange hat das Ganze gedauert, bis das Ganze fix wurde? Kannst du da ein bisschen drüber erzählen oder beziehungsweise darfst du da ein bisschen drüber erzählen? Das ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen die Frage.
Ja, natürlich. Also ich meine, ist ja jetzt bekannt. Ich werde für Abt in der DTM fahren und ich meine, ich bin schon für Abt gefahren ein Jahr 2011, habe da mein erstes DTM-Rennen gewonnen. Das war damals ein bisschen kurios, weil ich bin bei Phoenix gewesen und damals gab es ja noch die alten und die neuen Autos in der DTM. Und das bedeutet, das waren Vorjahresautos, die waren vom Stand etwas hinter den neuen und ja, man hatte praktisch eigentlich keine Chance, mal hier und da aufs Podium zu fahren. Das war so das Äußerste der Gefühle. Und ich habe dann jahrelang natürlich gekämpft, um ein neues Auto und Cockpit zu erhalten bei Audi. Und als es dann endlich soweit war, das war eben nach 2010, da hatte ich ein sehr gutes Jahr, Daytona, Le Mans und am Ende auch in der DTM eine sehr gute Platzierung. Ich sag jetzt mal, ich war Sechster oder Achter in der Meisterschaft, ich weiß es aber nicht, will mich da nicht mehr festlegen oder nicht festlegen, wo ich da gelandet bin. Und dann kam der Dr. Ulrich und hat gesagt, so Rocky, jetzt ist es soweit, du bekommst ein neues Auto nächstes Jahr und das bedeutete damals, dass ich zu Abt wechseln durfte, weil die eben die vier neuen Autos gemacht haben bei Audi. Und der Martin Tomczyk ist dann sozusagen von dem neuen Auto untergestuft worden aufs alte. Jetzt war das letzte Jahr mit diesen Autos und man hat in der DTM dann im Winter entschieden, dass man die auf ein Niveau bringen möchte. Das heißt, die wurden nochmal leichter gemacht, die Vorjahresautos, und der neue Hancock-Reifen kam. Und witzigerweise hat er eigentlich dem alten Auto irgendwie besser gepasst mit dem Gewicht, Vorteil und so weiter. Gut, das wusste ich nicht. Das hat man schon nach dem ersten Test gemerkt, dass das schwer wird. Ja, und hatte dann 2011 trotzdem ein gutes Jahr, war sogar, glaube ich, bester Audi, ich weiß nicht, zweiter, dritter in der Meisterschaft, hatte mein erstes Rennen gewonnen. Und dann kam Le Mans 2011 und ich hatte einen Unfall und musste dann ein Rennen in der DTM auslassen. Und hatte auch ein bisschen hier und da Probleme, einfach wieder total fit zu sein in dem Jahr. Und und der Martin Tomczyk hat die DTM gewonnen mit sozusagen meinem alten Auto. Das hat er mega gemacht. Ich will auch nie sagen, dass ich das geschafft hätte, aber trotzdem war das Timing nicht ganz ideal für mich. Bin aber dann wieder zurück zu Phoenix. Das war nie gegen Abt, sondern das hat sich damals so ergeben, weil Martin Tomczyk ist zu BMW und Schaeffler und Phoenix, das hatte eben jetzt schon mit der Meisterschaft eine gute Vergangenheit und die wollten gerne, dass ich eben in dieses Auto wieder gehe und dann sozusagen mit Phoenix angreife. Das war damals sozusagen die Entscheidung, dann kann man sagen gegen Abt, aber oder für Phoenix, das ist richtig, nicht gegen Abt. Ja, und Abt war natürlich immer eine Benchmark mit speziell Matthias Ekström, der natürlich viele Jahre mit mir in der DTM unterwegs war. Und jetzt da wieder zurückzukehren, nach so vielen Jahren ist toll. Ich glaube nach 10 Jahren, wenn man so will, oder? Wenn ich mich nicht verrechne. Ja, und da freue ich mich extrem drauf. Hab einen starken Teamkollegen und glaube, ja, dass wir schlagkräftig sind. Und viel mehr gibt's jetzt auch nicht dazu zu sagen. Also ich sehe mich natürlich in Zukunft auch im Langstreckensport. Da habe ich ja nie ein Geheimnis gemacht. Mhm. Aber glaube eben, dass die DTM, wenn man die Chance hat, DTM zu fahren, dann muss man die immer ergreifen. Und das hat sich eben ergeben in der Konstellation und bin sehr dankbar.
Ja, jetzt mit den GT3-Fahrzeugen ergibt sich natürlich auch nochmal, auch glaube ich gerade mit Abt nochmal im Langstreckensport die ein oder andere Möglichkeit, anders eingesetzt zu werden, oder?
Ja, also ich glaube, dass das natürlich dann ein Thema ist, das habe ich sehr vernachlässigt die letzten Jahre bewusst, weil ich mich wirklich immer auf die DTM konzentrieren wollte und natürlich Langstrecke ja zusätzlich noch immer gemacht habe in Amerika mit Corvette oder auch dieses Jahr das eine Rennen, was ganz spontan kam, in dem DPI, wo wir in Daytona Zweiter geworden sind. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und die Chance war immer da und dann habe ich das interne GT3-Thema etwas nach hinten angestellt. Das ist natürlich jetzt extrem im Fokus für mich und umso mehr ich fahre, umso besser ist das natürlich für meine Vorbereitung auch für eventuelle Langstreckeneinsätze mit dem R8.
Wäre Bathurst was für dich?
Ja, habe ich mich nie wirklich drum bemüht, da zu fahren, leider. Alle sagen, das ist der absolute Hammer. Ich kenne die Strecke nur aus dem virtuellen Racing. Ist der Wahnsinn. Natürlich würde ich auch sehr gerne mal hin und dort mitfahren.
Also in Zukunft sehen wir Mike Rockenfeller noch auf ganz anderen Rennstrecken auf der ganzen Welt.
Schauen wir mal, wie lange meine Karriere noch geht. Aber wenn es die Zeit und die Möglichkeit gibt, dann werde ich es machen.
Ja, manche Rennserien kann man ja auch dann noch fahren, wenn man als Berufsrennfahrer in Rente ist.
Das gibt es ja, das ist korrekt. Wobei ich muss sagen, wenn es dann bei mir als Berufsrennfahrer zu Ende geht, dann ist dann auch meine Rennkarriere zu Ende.
Ja, und dann Rennfahrer. Und dann gibt es den virtuellen Bereich zur Not noch.
Ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. Wobei auch da mache ich das als Fahrer viel mehr aus Spaß, weil da bin ich nicht gut genug, um ehrlich zu sein.
Wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, finde ich immer ganz interessant. Du sagtest ja auch schon, es gibt dann Simulation oder Simulationstests und die eben auch angesprochenen Motorsportromantiker, die sehen ja Simulation immer als ganz großen Feind, um das jetzt mal richtig überspitzt zu sagen. Aber dabei sind ja Simulationen im Motorsport gar nicht so abwegig. Da gibt es ja auch viele, viele Tests. Wie war das für dich oder wie kannst du das beschreiben? Du bist ja auch zu Hause mittlerweile unterwegs, da werden wir jetzt auch später noch drauf eingehen. Aber wie würdest du den Unterschied zwischen dem Tests zu Hause oder den Simulationen zu Hause und den Werkssimulationen beschreiben?
Ja gut, also es gibt ja einmal die Simulation, sage ich mal, die im Motorsport seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe ist, wo man das Auto sozusagen alleine fahren lässt und sieht, okay, man verstellt was und da sitzt quasi ein Computerfahrer drin und der sagt, okay, oder die Rundenzeit sagt das und das, ja, und dann kann man sehen, wie verhält sich das Auto, was kann man umstellen, was braucht es, um schneller zu sein oder. Das ist Standard, sagen wir, tägliches Brot schon seit vielen Jahren, dass wir simulieren und dann zu einer Rennstrecke kommen und denken, das ist das beste Setup. Dann gibt es die Simulation, wo der Faktor Mensch eingebaut wird, eben im Simulator, ja, was ja so geläufig ist, sage ich mal, wo wir dann bei Audi jetzt als Beispiel sitzen und einen Tag im Simulator verbringen. Das ist ähnlich, nur dass da der Faktor Mensch mit seinen Aussagen dazukommt. Und das Schöne daran ist natürlich, du kannst das Ganze extrem kosteneffizient machen, ja, weil du eben nicht mit dem ganzen Tross irgendwo hinreisen musst, sondern du sagst, okay, los geht's, wir fahren, jetzt probieren wir keine Ahnung was. Das ist auch sehr spannend in der Vorentwicklung von einem neuen Auto, weil du Extreme ganz schnell probieren kannst. Ich meine, das muss man sich so vorstellen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich übertreibe jetzt natürlich extrem. Wir bauen den Motor einfach mal einen halben Meter weiter nach vorne oder nach hinten. Das ist jetzt übertrieben, aber du kannst es ja theoretisch in der Simulation. Du bist ja da frei und kannst dann wirklich verrückte Sachen auch probieren vorab, bevor man es dann in die Tat umsetzt oder eben nicht. Dann kommt es zu der Simulation, die wir nutzen. Das ist das, was wir zwischen den Rennen auch immer dann machen, wo du Setups probierst, wo du dich auf eine Strecke einschießt. Das ist, sagen wir mal so, das unser Hauptthema ja gewesen in der DTM die letzten Jahre vor jedem Rennen. Und da geht es natürlich darum, die Realität so nah wie möglich an die Simulation ranzuführen oder andersrum, besser gesagt die Simulation an die Realität. Aber da gibt es ja immer auch dann nach den Rennen wieder einen Test, wo man das Ganze eine Korrelation macht, wo man sagt, okay, passt das eigentlich, was wir hier simulieren? Ist das die echte Rundenzeit? Passen die Kurvengeschwindigkeiten? Passt das Reifenmodell? Das ist natürlich immer die größte Herausforderung für den Hersteller, dass man da die richtigen Daten hat und ein Top-Reifenmodell entwickelt. Ja, und das ist was wir sehr viel machen. Und das ist auch was viele Fahrer im Privaten natürlich machen, zum Teil aus Spaß, zum Teil auch als Vorbereitung. Das habe ich auch angefangen, dass ich sage, okay, wenn ich eine neue Strecke, die ich gar nicht kenne, fahre, zum Beispiel bin ich in Kota, in Houston letztes Jahr gefahren, mit Corvette in Houston, in Austin, ich bin verrückt, in Austin, jetzt reden wir so viel, sorry, in Austin mit der Corvette und die Strecke kannte ich nicht und ich hatte keine Chance zu Corvette vorher in den Simulator zu kommen und habe es dann einfach zu Hause geübt auf meinem Simulator und das ist natürlich schon eine tolle Möglichkeit, auch wenn das Automodell dann ein bisschen weiter weg dann ist, aber du hast ein tolles Empfinden für die Strecke, weil die lasergescannten Strecken, die sind einfach wahnsinnig realistisch gemacht. Natürlich ist immer eine Diskrepanz zwischen Simulation und dem echten Auto. Und natürlich ist das Feedback ganz anders. Und natürlich kann ich hier meinen Knopf drücken und im echten Auto, wenn ich einen Unfall habe, ist das nicht ganz so leicht, das zu resetten. Aber was Rennaction angeht, die Denkweise, da ist man schon extrem, extrem nah dran. Und das Fahrgefühl, man muss sich halt adaptieren. Du hast die Augen, dein Gefühl in der Lenkung, oder was man sonst für Gimmicks noch am Simulator hat. Aber ich finde, das gibt einem ein super Bild. Und das Tolle an Simracing ist ja eigentlich, dass Leute, ganz viele Leute rund um die Welt die Chance haben sozusagen, ich fahre jetzt, ich drücke einen Knopf und fahre jetzt Laguna Seca oder ich fahre jetzt das Formel-1-Auto oder ich fahre jetzt das DTM-Auto oder ein GT oder ich fahre ein Langstreckenrennen, das kannst du ja sonst gar nicht. Das kann ja keiner, das kann ich ja auch nicht. Ich bin ja schon, sagen wir mal, in einer privilegierten Position gewesen, dass ich viele tolle Autos fahren durfte, aber ich konnte nie ein BMW bisher fahren oder den oder ein Ferrari oder ein Formel 1, aber hier kann ich das. Und das ist doch einfach mega. Plus, dass ich mich mit Leuten treffen kann, die jetzt in Amerika, Australien oder, keine Ahnung, hier um die Ecke sitzen, wo wir uns abends treffen und sagen, okay, komm, wir fahren eine Runde, quatschen noch dabei und haben Spaß. Das finde ich einfach, ja, ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Plus, wenn du das dann anfängst, so ein bisschen ernsthafter zu machen, das ist ja nicht nur Spaß, das ist ja extrem schwierig und extrem viel Aufwand steckt auch dahinter, wie in jedem Profisport dann am Ende, weil man muss es als eigene Sportart sozusagen sehen. Oder eigenen Wettkampf. Ja. Und und da wird die Luft dann nach oben auch dünn. Und da gehört dann auch viel dazu, da sozusagen den Unterschied zu machen.
Ja. Du hast ja auch noch ein Projekt, so nenne ich das jetzt mal. Da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Was ich da jetzt noch anfügen wollte, es gab in iRacing ja das Announcement, oder damals ist ja der McLaren rausgekommen, der F1. Und viele hatten sich zu der Zeit schon beschwert, die Formel 1 war, die müssen ja gar nichts machen, das ist alles so einfach und so weiter und so fort. Aber wenn du dann selbst virtuell einmal dieses Fahrzeug gefahren bist oder auch die LMPs mit der Energierückgewinnung und dem ganzen Thematiken, wenn du das aktiv nutzt und nicht nur von dem Computer steuern lässt oder auch selbst dann anfängst, die Bremsbalance immer zu verstellen, dann merkst du ja, was ein Rennfahrer trotz, in Anführungszeichen, dem nichts tun müssen, doch sehr, sehr viel macht.
Ja. Ja.
Ich glaube, das unterschätzen viele und das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein schöner Blick auf diese Thematik. Und selbst virtuell sind manche Fahrzeuge extrem schwer zu fahren.
Ja, also genau, das ist 100% richtig, was du sagst. Und du musst auch fairerweise sagen, nur weil das sozusagen viel automatisiert wurde, macht das zwar einfacher in der Gesamtheit, aber das bedeutet, dass die Spitze oder die Masse noch viel näher am Limit fahren kann als früher in der Perfektion. Und umso schwerer ist es, den Unterschied eben zu machen. Das habe ich ja vorher gesagt. Ja. Früher konntest du in Le Mans, da ging es auch darum, das Auto einfach mal übers Ziel oder bis zum Ziel zu retten. Also da bist du langsam gefahren und hattest Abstände ohne Ende zu anderen. Heute ist es 24 Stunden Sprint und da geht es um jedes Zehntel. Und das macht es viel anstrengender mental, das Ganze auch hinzukriegen, ja, dass du sagst, okay, ich schaffe das Runde für Runde. Und plus, dass du zig Knöpfe bedienen musst, ja, in den Autos, gerade in diesen hochentwickelten Autos war das natürlich immer der Fall.
Hast du Tipps für Simracer oder generell für angehende Motorsportler, wie man sich mental fit halten kann, gerade auch weil ja im, wie du auch sagtest, im Simracing, im Profibereich, das alles so eng beieinander ist?
Ja gut, also ich glaube, mental fit, da gibt es ja viele Wege. Also ich glaube mal grundsätzlich, das gilt auch für alle Berufe oder alle Leute auf der Welt, mental gesund zu sein, das ist wichtig. Und ich glaube, was aber jetzt an Vorbereitung oder an Training, was das angeht, ist natürlich das Schöne an dem Simracing, dass du im Kopf Motorsport denkst, wenn du das machst. Ja, du bist beim Start, du bist nervös. Du überlegst in den Zweikämpfen, genau wie im Echten auch, wenn du seriös betreibst. Ja, wenn wir natürlich jetzt heute Abend uns Spaß machen und gegenseitig ins Auto fahren, dann ist das was ganz anderes. Aber wenn du es ernsthaft betreibst, dann geht es ja da genauso zu wie im Echten auch. Und das schult meiner Meinung nach deine Sinne, deine Gedankengänge. Ja, und das ist entscheidend. Und dann geht es natürlich um Sport, den man machen muss, um so ein echtes Auto zu bewegen. Abgesehen davon, dass ich im Simulator auch ziemlich schwitze, ist das natürlich nochmal was anderes mit G-Kräften und so in einem realen Auto zu fahren. Und ich glaube, die Kombination ist toll, die Möglichkeit ist toll. Bei mir ist es natürlich auch so, weißt du, ich habe 3 kleine Kinder zu Hause mit meiner Frau zusammen, die fordern natürlich auch ihre Zeit ein. Und da kann ich nicht sagen, ich setze jetzt 5 Stunden vorm Simulator. Das kann Max Verstappen oder Lando Norris vielleicht noch ein bisschen eher, weil die haben dieses Thema noch nicht in ihrem Leben. Und dementsprechend ist der Fokus da noch ein bisschen anders. Ich möchte das auch gar nicht eintauschen gegen meine Kinder, niemals. Also von daher liegt bei mir der Fokus jetzt nicht so sehr darauf, mich da mit anderen immer permanent zu messen.
Okay. Jetzt machen wir den Sprung, das Projekt, was du gestartet hast. Ich glaube, das hat schon der ein oder andere mitbekommen. Und das ist ja auch brandaktuell, wenn ihr den Podcast frisch hört, als er rausgekommen ist. Wenn ihr es später hört, dann werdet ihr das auch schon tiefer mitbekommen haben. Mike Rockenfeller jetzt nicht nur noch in der DTM, sondern mittlerweile auch als Organisator im virtuellen Bereich unterwegs. Wie kam es dazu? Und erzähl ein bisschen zu der Rennserie, die ihr da auf die Beine gestellt habt.
Na gut, wir haben wir sehen einfach großes Potenzial im E-Sport, im Simracing ganz klar. Das ist eine Nische, so wie der echte Motorsport auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Das ist ganz klar. E-Sport selber ist, da gibt es ja Bereiche, die extrem groß sind, wo extrem viel Geld auch schon involviert ist. Super professionell und ich glaube, der Motorsport mit Simracing ist da erst in den Anfängen. Das hat letztes Jahr durch Corona natürlich einen Boom erfahren, im Sinne von, dass die viele Real Racer da mitgefahren sind und dass viel darüber berichtet wurde. Ich sehe das eben so, dass wir glauben, das ist natürlich nie ein Ersatz für echten Motorsport, aber das ist einfach eine tolle Ergänzung. Ich glaube auch junge Leute den Spaß zu bieten und den Anreiz am Motorsport und die Chance einfach auch von den Kosten, sich sowas zu erlauben. Genauso wie auch für ältere Menschen natürlich die Chance da ist. Und das ist das Schöne. Du kannst jung und alt, ich sag mal Menschen mit einer Behinderung, du kannst alle zusammenführen und irgendwo auf einem Level zusammen, was vielleicht in echt ja nie möglich ist, gegeneinander fahren lassen. Was wir da vorhaben, wir versuchen eben das, was wir aus dem echten Rennen lernen, was funktioniert, aber auch vor allen Dingen, was nicht funktioniert, würden wir gerne im Simracing umsetzen. Wir haben eine Firma gegründet, die RCCO eSport AG hier in der Schweiz, bei mir zu Hause praktisch, und sind ja eine virtuelle Firma auch, ganz klar. Und wir haben halt gesagt, okay, was können wir anders machen? Für uns mit der World EX, das ist die Spitze, das ist ja sozusagen die Spitze der Pyramide, die Weltmeisterschaft ganz oben. Damit fangen wir an. Wir glauben, dass man rundum noch ganz viele andere Serien dann bauen kann. Nationale Serien, die sozusagen ja das untermauern, ja, das Fundament bilden. Wir fangen aber jetzt mit der Spitze mal an. Wir wollen die Leute auch da. Wir haben eben über Show und Entertainment gesprochen. Das ist das, was bei uns im Fokus steht, neben dem Simracing. Und das Ganze rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wir glauben einfach, dass es eine tolle Möglichkeit ist, Simracer und Real Racer sozusagen zu kombinieren, zusammen auf einer Rennstrecke, das Ganze gepaart mit hoffentlich eben tollem Racing, coolen Autos und die Möglichkeit zwischen den Rennen, weil wir fahren eben ein ganz spezielles Format, was wir auch noch sehen müssen. Ich meine, das ist ja klar, wir lernen ja auch immer, ob das funktioniert oder nicht. Wir haben es uns jetzt mal so ausgedacht und gehen den Weg. Wir werden sehen, ob wir da adaptieren müssen. Aber ich glaube, dass wir die Chance haben, eben zwischen den Rennen die Menschen zu zeigen. Wer sitzt da eigentlich? Wer fährt da eigentlich gerade das Auto? Und wir haben die Chance, über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Und zwar nicht nur rund um Motorsport und Automobil, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Ja, Nachhaltigkeit, wo fängt das an, wo hört es auf? Was geht technologisch überhaupt, was geht nicht? Und das wird jetzt sozusagen der Startschuss sein mit nächster Woche Donnerstag, 8 Uhr unserer Zeit abends, wird die erste Racing for the Climate, so nennen wir es ja, Broadcast Show, live sein und oder on air sein. Und ich bin sehr gespannt einfach, wie die Resonanz ist, wie gut wir die erste Show hinkriegen. Und dann werden wir von da weiterentwickeln und lernen. Aber ich freue mich. Das Ganze wird auf motorsport.tv zu sehen sein und vielen anderen Kanälen, die man dann auf unserer Homepage auch sich anschauen kann nächste Woche, die ganzen Links, wo kann man es sehen. Ja, und dann schauen wir mal, ob unsere Idee auch gut ankommt. Du bist ja auch Teil von dem Ganzen in der Funktion für den AVD als Rennleiter und deswegen glaube ich, ist spannend, viele Baustellen, wir werden viel lernen müssen, werden auch vieles vielleicht falsch machen, aber ich denke, wir haben gute Zutaten, um hoffentlich eine coole Show zu bieten und wirklich Leute von jung bis alt zu begeistern dafür.
Ja, also ich muss auch gestehen, ich finde das Format hochinteressant. Ich bin ja ein Freund davon, nicht alles zu adaptieren aus dem klassischen Motorsport, sondern auch zu sagen, hey, wir probieren mal was Neues. Und ist ja bekannt, dass ich schon ein paar Rennen mittlerweile als Kommentator auch begleitet habe und die Erfahrung zeigt wirklich einfach, dass du bis so 25, 35 Minuten Rennlänge wirklich spannende Rennen erlebst und dann fängt es an, sich das Ganze ein bisschen auseinanderzuziehen und wird etwas ruhiger. Für die Fahrer ist das sicherlich spannend, auch ein 24-Stunden-Rennen oder ein 4-Stunden-Rennen, aber durch die ganzen Boxenstops, die dann kommen etc., zieht sich halt meistens so weit auseinander, dass du erst wieder in der letzten halben Stunde spannendes Racing für die Zuschauer bekommst. Für die Fahrer ist das sicherlich immer sehr, sehr interessant, das steht außer Frage. Und dann ist natürlich gerade das Format, was in der World EX kommt, unglaublich interessant. Und ich finde es extrem mutig und ich glaube, und nicht nur glaube, ich bin eigentlich davon wirklich überzeugt, dass es langfristig ein sehr, sehr gutes Format ist und dass da wahrscheinlich auch viele kommen werden und sich das Ganze anschauen und sagen, hey, eigentlich haben die Jungs recht, wir müssen auch mal was anderes probieren.
Gut, das wird sich ja zeigen. Also wir begeben uns da sicher auf Glatteis und der Thomas Vogt, sozusagen der Mitgründer des Ganzen, ja, oder der eigentlich die Idee auch so ein bisschen hatte und dann mit mir das Ganze weiterentwickelt hat zusammen im stillen Kämmerlein, bevor wir dann mal an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ja, wir wissen, dass wir uns da auf Glatteis vielleicht auch begeben, aber das machen wir bewusst. Wir haben gesagt, wir versuchen das Ganze aus Zuschauersicht zu sehen, ja, und nicht aus Rennfahrersicht oder aus Ingenieurssicht in erster Linie, weil genau das passiert ja im echten Motorsport. Das ist aber nicht immer das Beste für den Zuschauer, sondern wir wollen Menschen zeigen, wie ich gesagt habe, wir wollen eben, weil das bedeutet in unserem Format ja, im Worst Case, also das passiert ja einigen im Rennen oder in der Veranstaltung, bist du nach zwei Läufen, die gerade mal drei Runden gehen, also insgesamt drei Runden, ne? Das erste Level eine Runde und das zweite dann sozusagen die Last Chance nochmal zwei Runden, da bist du vielleicht fertig. Ne? Das heißt, du machst die ganze Übung, das ganze Training, die ganze Vorbereitung für, ich sag jetzt mal, 5 Minuten Fahrspaß oder 4, je nach Strecke. Das ist krass und das wird natürlich dem einen oder anderen auch nicht schmecken. Aber ich glaube, der Zuschauer, der will eben den Gewinner und den Verlierer sehen. Der will die Emotionen sehen und der will am Ende des Tages sagen, okay, das war der Beste heute, der hat sie alle geschlagen. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil natürlich ist sozusagen ein 1-Stunden-Rennen oder 40 Minuten auch geil und macht Spaß. Und natürlich als Fahrer, auch wenn ich auf Platz 20 kämpfe, ist es cool, wenn ich ein cooles Feld um mich rum habe und sage, ich hatte ein super Rennen. Aber wirklich mitbekommen tut das ja meistens keiner. Es geht ja doch um die Spitze. Und wir haben uns halt überlegt, wie können wir maximale Coverage auch den Leuten garantieren, die da mitfahren, den Teams, ihren Sponsoren und den Fahrern, können die wirklich zeigen, und zwar permanent, hoffentlich Rad-an-Rad-Duelle. Und dann natürlich die Menschen, die eben dahinter sitzen und sagen, fuck, das war jetzt nicht gut, ich habe das Ding verloren, bin schon raus. Ne? Und das willst du ja auch sehen als Zuschauer. Und dann kannst du auch wieder eben deine Heroes haben. Und ja, das ist so ein bisschen der Ansatz. Wie gesagt, sehr verrückt hier und da. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt und das ist alles falsch. Vielleicht müssen wir es ein Stück weit justieren. Oder eben, und das ist ja unsere große Hoffnung, es wird wirklich eine der besten E-Sport-Series im Sim-Racing, die es gibt. Und das ist ganz klar unser Ziel. Ich denke, wir haben so ein schönes Feld, bunt durchgemischt, sehr international. Und ich glaube, hier und da kommen auch noch ein paar Überraschungen. Also von daher, ja, bin ich gespannt. Wir versuchen es sehr professionell anzugehen. Wir versuchen nicht, wie du sagst, das überzustülpen, was im echten Motorsport stattfindet. Ich glaube, davon gibt es genug tolle Serien im Sim-Racing, die im Prinzip basierend auf einer realen Meisterschaft das Ganze machen. Wir haben halt gesagt, das Auto muss so gut es geht realistisch sein. Ja, es muss annähernd so sein, dass du das auch morgen auf die Straße stellen könntest und sagst, das gibt's auch auf einer echten Rennstrecke. Das heißt, wir wollten jetzt nicht komplett fiktiv sein. Natürlich ist es ein Simulationsauto in dem Sinn, ja, weil es das nicht in echt gibt. Meistens wird ja ein echtes Auto genommen und wird dann in eine Simulationsplattform eben reingebaut, sage ich jetzt mal, um es einfach auszudrücken. Wir sind ja den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, okay, was wollen wir für Eckdaten? 1000 PS, Allrad, 1000 Kilo Gewicht und ich sag mal ein Abtriebsniveau von einem ja, LMP3, LMP2. Und dabei ist dann dieser EX-Zero rausgekommen. Das Auto an sich von der Silhouette und von den Abmaßen basiert eigentlich auf einem Slotcar, witzigerweise. Hört sich jetzt ganz verrückt an, aber die RCCO ist ja eigentlich eine Slotcar-Meisterschaft seit 30 Jahren. Und da hat man vor Jahren ein cooles Reglement entwickelt, um auch da verschiedene Karossen von verschiedenen Herstellern auf ein Leistungsniveau zu machen mit Einheitsteilen. Und das haben wir uns so ein bisschen, weil es auch zur Geschichte passt, gesagt, okay, das Modell, die Abmaße, die könnten auch in echt funktionieren. Da war damals auch noch Leute von Volkswagen Motorsport involviert. Und so ist unser Auto entstanden. So sind die Eckdaten entstanden. Wir haben eine 85 Kilowatt Batterie in dem Auto. Das heißt, man kann nicht sehr lange den Megaspaß genießen, weil die Batterie irgendwann zu Ende geht. Für unser Format aber überhaupt kein Problem, weil wir eben so ganz kurze Rennen haben. Auch da, wir wollen ja nicht vorgaukeln, dass man eine Stunde mit der Leistung fahren könnte. Das geht eben nicht. Aber trotzdem wird man sehen, dass das Auto extrem cool ist.
Ja. Also ich bin, wie gesagt, felsenfest davon überzeugt, dass das ein Erfolg werden kann und wahrscheinlich auch sogar wird. Die Frage ist natürlich, welche Zielgruppe du in dem Moment ansprichst. Die Zielgruppe, die gibt es 100%. Das steht für mich auch komplett außer Frage. Ob es jetzt der Hardcore-Langstrecken-Simracer ist, das mag ich zu bezweifeln, oder Hardcore-Langstrecken-Motorsport-Fan. Ich denke, es wird ein guter Misch aus tatsächlich dem klassischen Gamer sein und dem Simracer. Ich glaube, mit dem Format kriegst du beide Seiten ziemlich gut abgedeckt. Und auch noch zu dem Thema, du trainierst und fliegst dann raus nach eins oder zwei Rennen. Prinzipiell hast du das ja auch in ganz, ganz großen E-Sports-Turnieren, wenn es in der Qualifikation zu einem großen Major geht. Wenn du auch nur ein Match hast, Best of One statt Best of Three, dann hast du auch nur ein Match. Gut, das geht dann vielleicht über mehrere Runden, aber prinzipiell ist ja dann auch so dieses klassische drei Sätze gewinnen auch weg. Ein Satz, fertig und genau. Ist halt raus und da hast du halt auch trainiert. Ist ja im Prinzip ähnlich zu sehen.
Genau, aber das ist was im Motorsport noch nicht so ganz gang und gäbe ist. Deswegen, sage ich mal, hat der ein oder andere da sicher Schwierigkeiten mit. Und du sagst es auch richtig, wir werden da nicht alle mit ansprechen. Aber für uns ist das Publikum ja noch viel wichtiger als jetzt der Hardcore-Fan in die eine oder andere Richtung, sondern die breite Masse wollen wir ansprechen. Und es wird nicht jedem gefallen, aber das ist immer so. Aber ein Hardcore-Langstrecken-Fan, der wird auch Race of Champions zum Beispiel sich angeschaut haben viele Jahre und das spannend und cool finden. Und genau das ist ja so ein bisschen die Richtung, ich sag mal Rallycross-mäßig, ja. Was wir gehen, schnelllebig, viel Action und natürlich kannst du das in der heutigen Zeit auch gut am Ende konsumieren, wenn du eben häppchenweise das Ganze dann später auch wieder verpacken kannst für Social Media und sonstige Kanäle und nicht immer sozusagen ein ewiges Rennen kommentieren musst oder erzählen musst, sondern okay, es gibt einen schnellen Lauf, der eine hat gewonnen, der andere hat verloren, jetzt im Extrembeispiel. Wir fahren ja auch nicht immer nur mit zwei Autos, das ist ja wirklich nur ganz am Anfang so und dann nachher am Ende nochmal.
Ich denke auch, das ist für die Kommentatoren, die das Ganze bekleiden und Moderatoren, ein sehr, sehr interessantes Format. Also ich kann mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht. Wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du normalerweise, wenn du nicht bewusst ein Langstreckenrennen veranstaltest, nicht länger als 25 bis 35 Minuten ein Rennen haben solltest, weil es dann einfach wirklich langweilig wird. Und nach 1,5 Stunden schalten die meisten, selbst im Stream, sogar ab. Also das ist einfach, wenn du jede Woche 3-4 Streams hast und das jetzt über die ganzen Jahre so wie ich, da hast du ja dann so ein bisschen auch das Ganze im Blick und meistens sind es dann wirklich entweder die Teamchefs oder ja die klassischen Hardcore-Fans, die lange dran bleiben. Von daher ist das wirklich, glaube ich, auch zukunftssicher. Und wenn wir dann noch das Thema neue Generation hinzunehmen, alles, was länger als 3 Minuten an Video ist, ist ja eh uninteressant. Am besten TikTok 60 Sekunden. Und das zeigt ja auch so ein bisschen den Weg, den man gedanklich gehen sollte.
Genau, und da sind wir dann, denke ich, mit unserem Format auch gut platziert. Also von daher, wir werden sehen, es steckt alles in den Kinderschuhen. Und es sind sehr viele Faktoren. Das ganze Konstrukt ist ja auch nicht so einfach. Wir haben da sicher auch nicht den einfachsten Weg gewählt. Aber wir hoffen uns dadurch am Ende eben ein Stück weit abzuheben von der Masse. Und wir werden sehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. In ein paar Tagen ist es ja soweit.
Deine Funktion, wird man dich auch als Fahrer sehen irgendwie?
Nee, meine Funktion war bisher natürlich erstmal das Auto überhaupt zu entwickeln, ja, auch da wie im Echten natürlich das Baby sozusagen zu begleiten, bis hierhin. Ich glaube, das Auto kann sich wirklich sehen lassen. Unser Ziel ist ganz klar natürlich auch Hersteller anzusprechen, die ihre Autos entwickeln für unsere Meisterschaft. Ich glaube, wenn unsere Meisterschaft populär werden sollte, dann werden ganz klar auch die Hersteller kommen. Aber wir gehen den Weg bewusst mit einem Einheitsauto jetzt, was wir denken, was wirklich sexy ist und sich sehen lassen kann und vor allen Dingen in den Liveries natürlich cool aussieht. Ja, und da werden wir sehen. Das war meine Funktion bisher. Ansonsten die Teams, die Fahrer sozusagen anzusprechen und den Dialog zu führen, unsere Sache vorzustellen, an Bord zu bekommen. Und ich werde nicht aktiv fahren in der Meisterschaft, weil ich finde, das sollte man auch strikt trennen. Das macht keinen Sinn, wenn ich mich da beteilige, weil wir wollen das ja auf einem hohen Niveau haben. Und ich glaube, das hat immer einen Beigeschmack, wenn man sozusagen, ja, wie soll ich sagen, Mitgründer und Mitbesitzer der Serie ist und am Ende sich damit betätigt. Ich fahre für mich aus Spaß hier und da natürlich das Auto und mache, wie gesagt, treibt die Entwicklung da voran. Wir hatten ja jetzt erst ein großes Update und ja, das war es aber auch, was jetzt hinter dem Lenkrad angeht. Und dann werde ich hier und da sicher auch in der einen oder anderen Show zu sehen sein, aber wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass die Fahrer und die Teams, die Stars sind und ich nicht wirklich da, muss mich da nicht in den Vordergrund stellen.
Ist es, glaube ich, auch genau richtig, so wie du das sagst. Jetzt wird sicherlich der ein oder andere denken, hey, klingt alles extrem interessant, kann ich da überhaupt teilnehmen? Ich glaube, es richtig im Kopf zu haben, dass es ja eine Art und Weise gibt oder geben soll. Ich bin gerade, ich hoffe, bin dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß am
Erwischen. Alles gut. Du bist du bist ja sozusagen, du musst es ja nicht wissen, du machst ja die Rennleitung und da erwarten wir natürlich extrem viel von dir, weil du ja auch diese ganzen sozusagen Egos einfangen musst und da die Regeln klarstellst und auch wirklich da intervenieren musst hier und da bin ich sicher. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das ist auch ein spannender Teil, den wir übrigens noch anders angehen, dass der Rennleiter wirklich sofort zu den Fahrern sprechen kann und dass die Fahrer auch untereinander reden können, ist ja unser Ziel. Weil auch das ist spannend für den Zuschauer, aber auch für die Fahrer. Du kannst natürlich einen extrem nervös machen, wenn du von hinten kommst und sagst, hier, mach mal Platz da, ich bin gleich an deiner Stoßstange. Also ich glaube, das gefällt dem einen oder anderen auch nicht. Da werden wir auch noch spannende Szenen haben. was das Thema ja für jeden sozusagen die Chance angeht, das stimmt. Im Moment, also wie ich das eben gesagt habe, die Spitze ist die World EX, die Weltmeisterschaft. Mhm. Und darunter wollen wir viele Serien etablieren, wo man mit diesen Fahrzeugen eben sich qualifizieren kann in der Pyramide. Und am Ende wird es immer einen Wildcard-Fahrer geben, der darüber in dem jeweiligen Event dann als Gaststarter dabei ist. Und jetzt ist es so, es gibt eine Art Hotlap-Competition auf R-Factor 2. Die läuft ja schon oder ist schon gelaufen, wenn die Leute das hören jetzt. Oder nee, bis heute Abend, muss ich sagen, läuft sie noch. So ist es. Und da steht dann der schnellste fest am Ende. Und der ist qualifiziert für das erste Event nächste Woche in Silverstone. Und der hat auch die Chance, erstens das Event natürlich dann zu gewinnen. Der darf aber nur einmal an der World EX teilnehmen. Also es kann jetzt nicht jemand immer wieder der gleiche. Wir wollen ja auch da eben verschiedene Gesichter zeigen und Geschichten erzählen. Und wenn der aber dann das Event gewinnen würde, gesamt, dann ist er schon qualifiziert, für die WM zu gewinnen, weil wir machen ja ganz anders als auch da wieder die meisten anderen Serien. Bei uns ist es so, wenn du einmal eine Veranstaltung gewinnst, eine von 10, dann bist du automatisch qualifiziert fürs Weltfinale, was ja auf der Nordschleife sein wird. Das, glaube ich, ist auch sehr spannend. Plus, jetzt zum Beispiel in der ersten Show wird es ja einen Preis geben, den wir verlosen. Entweder bekommt den der Rennsieger oder einer der Zuschauer. Und das ist ein Biohybrid. Das ist eine ganz spannende Firma, ein Startup auch, kann man sagen. Hat bei Schaeffler alles angefangen. Ist ein Elektrofahrrad, aber nicht wirklich, also ne, ist jetzt kein Fahrrad im klassischen Sinne, hat 4 Räder und ist sehr, sehr spannend. Und das im Wert von 10.000 Euro, das ist jetzt mal das, was in der ersten Sendung der Sieger oder eben einer der Zuschauer bekommen wird. Wie das funktioniert, erklären wir noch auf unserem Twitch-Kanal vor der Veranstaltung und dann natürlich auch nochmal während der Veranstaltung. Aber ich glaube, das ist spannend, dass eben am Ende jedermann, der R-Factor 2 nutzt und das Auto hat, sich grundsätzlich qualifizieren kann für die Spitze und sogar, ich sag jetzt mal so, Preise gewinnen kann und am Ende auch die WM gewinnen kann.
Ja, wie gesagt, ich bin ziemlich begeistert von dieser Serie und ich hoffe, sie wird ein großer Erfolg werden. Was das Thema Rennleitung angeht, also wenn die Jungs so unterwegs sind, beziehungsweise die Teilnehmer, man sollte das ja nicht jetzt auf Jungs runterbrechen, kommt sicherlich noch ein bisschen was. Und heutzutage muss man ja eh bei dem Thema ein bisschen vorsichtig sein. Also die TeilnehmerInnen, ich glaube, hoffe, so ist es richtig, wenn man normalerweise mit den Fahrern spricht, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Klar hast du immer wieder den einen oder anderen, aber wenn man dem deutlich sagt, dass es so nicht funktioniert, zumindest ist das meine Erfahrung bisher gewesen, dass die meisten dann das Ganze auch verstehen. Außer es sind halt welche, die wollen es einfach nicht verstehen. Aber ich denke, das ist in jeder Sportart und das ist überall im Leben so, dass du solche und solche hast.
Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube auch das. Genau, auch das wird man sehen. Aber auch das ist toll, weil auch das will der Zuschauer sehen, ja. Wichtig ist für uns natürlich und speziell für dich, aber sozusagen dass wir da ja durchgreifen und Chancengleichheit bieten. Und das ist natürlich, ich meine, das Ganze ist ernsthaft, was wir da machen. Das ist nicht Spaß. Da geht es auch für uns um viel Geld, weil wir viel investieren, viel in Vorleistung gehen an ganz vielen Stellen. Und natürlich am Ende das mit Spaß betreiben, aber seriös und zwar als Zukunftsmodell, um da am Ende auch Geld mit zu verdienen, ja. Weil wir investieren neben unserem Geld extrem viel Zeit und es ist nicht ganz einfach, weil es ist natürlich ein schmaler Grat. Viele sehen das immer noch so ein bisschen als Hobby und da fehlt dann hier und da die Seriosität und das Commitment auch. Ja, weil wir wollen natürlich auch Commitment von den Teams und den Fahrern, das ist klar. Das ist hier und da auch noch nicht so gegeben. Aber ich glaube, das ist gerade so der Start im Sim-Racing. Und da passiert viel. Wir haben ja schon sehr viele professionelle Teams und Fahrer. Und ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Ich denke, in 10 Jahren sieht das Ganze noch ganz anders aus.
Was auch interessant werden wird, die Kommunikation, wie du schon sagtest, der Trash-Talk, wie er ja in manchen Sportarten gang und gäbe ist. Klar wird der da auch reguliert werden müssen irgendwann, aber auch wie du das sagst, es gibt Fahrer, die können das überhaupt nicht leiden. Und wenn du das weißt, dass der andere Fahrer das nicht mag, dann kannst du natürlich dementsprechend auch agieren, ne?
Genau, genau. Das ist auch ein Teil dann davon. Und nochmal, wir wollen ja die Mischung aus Gaming und Racing. Und ich finde, das macht es interessant, ja, weil das sind Möglichkeiten, die wir im echten Motorsport nicht haben, die auch da spannend wären übrigens, wenn Fahrer miteinander reden könnten. Die Idee gab es mal in der DTM. Ich glaube, das wäre für die Zuschauer sehr cool, für die Fahrer sehr cool, weil das ist einfach nochmal eine andere Ebene, die du da mit reinbringen würdest. Und wir versuchen das natürlich, was wir hier an Freiheiten haben, auch wirklich zu nutzen.
Ich glaube, das wird auch im Internet, also spätestens, wenn das alles ein bisschen größer dann auch ist, als es jetzt schon sein wird und es etabliert ist, dann wird es da auch das Thema Memes sicherlich zu Haufen geben, wenn die Fahrer kommunizieren.
Davon gehe ich aus. Und wir auch, ja. Da versuchen wir, wir wissen noch nicht, also wir wissen noch nicht, wir wissen schon, aber wir wollen da natürlich, die Ziele sind hoch gesteckt. Wir fangen jetzt da mit der ersten Show an und werden da noch gar nicht alles hinkriegen, weil es so last minute ist. Aber auch da, was jetzt Overlays angeht und Grafiken und so, wir versuchen da wirklich, wirklich alles reinzustecken, weil wir glauben, genau dort muss der Unterschied sein am Ende.
Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, auch wenn ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen länger schwätzen könnte, sprechen mit dir. Aber wir sind laut meiner Aufnahmezeit schon wieder bei über einer Stunde und das ist für einen Podcast eigentlich schon wieder ein Ticken zu lang. Trotzdem danke ich dir auf jeden Fall
sehr gerne.
An der Stelle riesig für deine Zeit, Mike Rockenfeller, DTM-Champion, vielleicht zukünftiger DTM-Champion mit den neuen Fahrzeugen.
Das hoffe ich.
Jetzt bei Abt zurück. Doppelt back to the roots gefühlt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg und danke dir nochmal für deine Zeit.
Danke, Manuel, und allen, die zugehört haben. Vielen Dank.